Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 auf unserer Reise. Heute beschäftigen wir uns mit verschiedenen Blutparametern. Einige Kennzahlen hatten wir schon. Zum Beispiel die Anzahl der Erythrozyten, der Leukozyten und so weiter. Dazu kommen heute Kennzahlen wie MCH, MCV und einiges mehr. Vorsicht, es wird also sehr zahlenlastig. Zunächst aber ein herzliches Willkommen. Liebe Christine, es freut mich, dass du Teil der Wissensreiseunterstützer geworden bist. Lieben Dank dafür. Falls auch du das Fortbestehen des Podcasts unterstützen möchtest, schau gerne bei Steady unter Wissensreise vorbei. Dort kannst du dir die verschiedenen Möglichkeiten anschauen und eine für dich aussuchen. Es gibt übrigens ein neues Paket. Du kannst jetzt bis zu 3 Freunden einen Gastzugang schenken. Also, schau mal rein. Den Link zu Steady findest du in der Podcast-Beschreibung oder auch auf meiner Homepage unter www.tanjas-naturheilkunde.com. Okay, wir starten mit einer Kurzwiederholung. Thrombozyten, was fällt dir spontan dazu ein? Blutplättchen, Lebensdauer ca. 10 Tage, wichtig für die Blutgerinnung und die Gesamtanzahl, die zwischen 150.000 und 380.000 pro Mikroliter Blut liegt. Was ist die Folge einer Thrombozytopenie? Eine hämorrhagische Diathese. Was ist die Folge einer Thrombozytose? Eine erhöhte Thrombosegefahr. Welche Phasen unterscheidet man bei der Hämostase und was ist ihr jeweiliges Ziel? Man unterscheidet die primäre und die sekundäre Hämostase. Die primäre Hämostase, also die Blutstillung, wird nochmal unterteilt in Gefäßreaktion und Thrombozytenreaktion. Letztere wird dann nochmal in Adhäsion, also das Anheften der Thrombozyten an die geschädigte Wand, und Aggregation, also die Aktivierung und Zusammenballung der Thrombozyten unterteilt. Die primäre Hämostase dauert ca. 1-3 Minuten und hat als Ziel die vorläufige Blutstillung. Dies erreicht sie durch die Vasokonstriktion und den Thrombozytenpfropf. Wow, schwieriges Wort. Die sekundäre Hämostase ist die Blutgerinnungsphase. Sie dauert ca. 3-11 Minuten. Während dieser Zeit läuft über Aktivierung des intrinsischen oder extrinsischen Systems die Gerinnungskaskade ab. Mit dem Ziel, den Thrombus zu stabilisieren und ein Fibrinnetz darüber zu stülpen. Erkläre die gemeinsame Endstrecke. Sowohl beim intrinsischen als auch beim extrinsischen System landet die Kaskade irgendwann bei Faktor 10. Ab hier beginnt die gemeinsame Endstrecke der Blutgerinnung. Mit Hilfe von Faktor 10, 5 und Calcium, also Faktor 4, wird Prothrombin zu Thrombin aktiviert, hierdurch Fibrinogen zu Fibrin, und letztlich die Verknüpfung der losen Fibrinfasern zu einem unlöslichen Fibrinnetz. Welche Proteine spielen bei der Blutgerinnung zusätzlich eine Rolle? Um die Gerinnung zu dämpfen, gibt es zum Beispiel Antithrombin 3 und Alpha-1 Antitrypsin. Falls du fortgeschritten bist, wann kann Antithrombin 3 fehlen? Beim nephrotischen Syndrom. Hieran erkennt man die Wichtigkeit von Antithrombin 3, wenn es aufgrund des Fehlens zum Beispiel zur erhöhten Gerinnungsneigung und damit zu Thromben kommt. Auch die Dedimere hemmen Thrombin, sodass ein Thrombus nicht gleichzeitig ab- und wieder aufgebaut wird. Um die Thromben aufzulösen, gibt es Plasminogen bzw. Fibrinolysin. Welche Störungen der Hämostase kennst du? Das von Willebrand-Jürgens-Syndrom, Hier fehlt der von Willebrand-Faktor ganz oder teilweise, sodass weniger Thrombozyten auf einmal an der Adhäsion teilhaben können. Außerdem Thrombozytopathie, Thrombozytopenie, Hämophilie A und B oder die Einnahme von Medikamenten wie ASS, Marcumar, Heparin und NOAC oder DOAC. Also DOAC heißen auch die neuen oralen Antikoagulantien, aber sie werden eben auch DOAC direkte orale Antikoagulantien genannt, weil sie direkt auf einzelne Gerinnungsfaktoren einwirken. Okay, soviel zur Kurzwiederholung. Schauen wir uns mal die Untersuchung des Blutes an. In der letzten Folge haben wir am Ende kurz über den Quick-Wert gesprochen und damit waren wir im Prinzip schon bei der Diagnostik von Blutgerinnungsstörungen angelangt. Daran knüpfen wir jetzt auch an und schauen uns als erstes nochmal die Diagnostik von Störungen der Hämostase an. Weißt du noch, welche diagnostischen Werte für eine Störung der primären Hämostase wichtig sind? Die Thrombozytenzahl und die Blutungszeit. Für die Blutungszeit wird mit einer Lanzette ein kleiner Stich vorgenommen und gemessen, wie lange es dauert, bis die Blutung zum Stillstand kommt. Der Normwert liegt hier, je nach Testverfahren, zwischen 2 und 5 Minuten. Für Störungen der sekundären Hämostase gibt es mehrere Tests. Wichtig für uns sind vor allem der Quick-Wert und die INR. Letztlich wird bei der Quick-Wertbestimmung das Blut des Patienten verglichen mit einer Art Normblut. Es wird überprüft, wie stark dieses Normblut verdünnt werden muss, um die Gerinnungsdauer des Patientenblutes zu erreichen. Dabei wird dem Patientenblut ein Faktor hinzugegeben, eine Art von Thromboplastin, und dieser Faktor schubst im Prinzip das extrinsische System an. Wichtig für uns ist, zu wissen, was der Quick-Wert bedeutet. Eine Gerinnungsaktivität von 100% ist der Ausgangswert. Und zwischen 70% und 120% liegt der Normbereich beim Quick. Wenn jetzt ein Patient einen Quick-Wert von, sagen wir mal, 50% hat, was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass das Normblut auf 50% verdünnt werden muss. Mit anderen Worten, das Patientenblut braucht doppelt so lange, bis Fibrin gebildet wird. Das Problem bei der Messung des Quick-Wertes ist, dass die Werte nicht vergleichbar sind. Jedes Labor kann eine andere Art von Thromboplastin nutzen, sodass es auch unterschiedliche therapeutische Zielbereiche gibt. Sie liegen bei einem Patienten, dessen Blutgerinnungsfähigkeit herabgesetzt werden soll, zwischen 10% und 35%. Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit wurde ein Korrekturfaktor eingeführt und so die International Normalized Ratio, kurz INR, geschaffen. Dieser Wert ist genormt, das heißt also zwischen den Laboren und auch international vergleichbar, und er ersetzt mehr und mehr den Quick-Wert. Kompliziert für uns ist jetzt, dass es genau andersrum ist als beim Quick. Der Ausgangswert ist auch hier 1, also nicht in Prozent, sondern jetzt die Zahl 1. Und der Normbereich liegt so circa zwischen 0,85 und 1,15. Jetzt würde eine INR von 2 hier dasselbe bedeuten wie der Quick-Wert von 50%. Also ist der Normwert erhöht, dann ist die Gerinnungsfähigkeit herabgesetzt. Also immer umgekehrt wie beim Quick-Wert. Der therapeutische Zielbereich liegt dann dementsprechend bei ungefähr 1,5 bis 4,5. Ab 5 wäre einfach die Blutungsgefahr zu hoch. Ja, Quick und INR sind bedeutsam zum Beispiel bei Vitamin-K-Mangel, weil es vor allem auf die Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren abzielt. Bei einer Synthesestörung der Gerinnungsfaktoren, also insbesondere von Lebererkrankungen. Und man nutzt die Werte zur Überwachung einer Coumarin-Therapie. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Marcumar und Vitamin K zusammenhängen und dann auch die Ernährung Einfluss nehmen kann. So, also Quick und INR. Falls du jetzt auch noch die restlichen Werte wissen möchtest, voilà! Bei Hämophilie oder der Überwachung einer Heparintherapie wird die sogenannte partielle Thromboplastinzeit, abgekürzt PTT, gemessen. Sie gibt an, wie viele Sekunden es dauert, bis es zur Bildung von Fibrinfäden kommt, nachdem man das intrinsische System aktiviert hat. Und dann gibt es noch die Thrombinzeit, TZ, oder auch Plasmathrombinzeit, PTZ. Hier wird Thrombin zugegeben und dann gemessen, wie viele Sekunden es dauert, bis Fibrinfäden entstehen. Das heißt, der Test kann Hinweise auf einen Fibrinmangel geben oder auch zur Überwachung einer Fibrinolyse-Therapie genutzt werden. Das ist aber jetzt wirklich nur für die besonders Interessierten. Es sollte reichen, wenn du Quick und INR im Kopf hast und damit bist du bestens ausgerüstet. Okay, schauen wir uns mal das Thema Blutbild an. Blutbild als wichtiger diagnostischer Hinweisgeber. Hier gibt es verschiedene Arten und wir beginnen mit dem kleinen Blutbild. Das kleine Blutbild ist nicht irgendwie genormt, was da alles für Werte dazugehören. Deshalb ist das manchmal von Labor zu Labor so ein bisschen unterschiedlich. Normalerweise sind aber auf jeden Fall die quantitativen Werte dabei. Das heißt die Anzahl der Leukozyten, der Erythrozyten, der Thrombozyten und meist auch noch die Anzahl der Retikulozyten. Die jungen Eris betragen laut Normbereich zwischen 0,5 und 2,4% der Erwachsenen. Also die Retikulozyten-Norm ist 0,5 bis 2,4%. Und die Anzahl der drei anderen Blutzellarten, die kennst du ja schon. Wenn du sie nicht mehr weißt, dann wiederhole sie gern nochmal, denn für die Prüfung müssen wir sie auf jeden Fall wissen. Ja, zusätzlich werden jetzt die Hämoglobinkonzentration, der Hämatokrit, MCV und MCH bestimmt. Und ja, auch diese Werte musst du kennen. Also hier schon mal zum Einprägen. Hämatokrit, das hatten wir schon. Falls du dich nicht erinnerst, hör gerne nochmal in Folge 45 rein oder lies im Begleittext auf der Homepage nach. Hämoglobin. Der Hämoglobingehalt des Blutes kann im Labor gemessen werden und ist von Frau und Mann unterschiedlich. Bei der Frau zwischen 12 und 16 Gramm pro Deziliter und beim Mann zwischen 14 und 18 Gramm pro Deziliter. MCV. MCV ist die Abkürzung für mittleres korpuskuläres Volumen. Und warum ein C in der Mitte ist, weil es die Abkürzung für den englischen Begriff ist. Also das C steht für corpuscular. Das MCV gibt also an, wie groß ein Erythrozyt im Durchschnitt ist. Und das Volumen wird hier in der Einheit Femtoliter angegeben, abgekürzt FL. Hast du noch nie gehört? Nee, das ist auch wirklich winzig. Stell dir mal vor, du teilst einen Liter durch 1000, dann bist du bei Milliliter. Nochmal durch 1000 bist du bei Mikroliter. Nochmal durch 1000 bist du bei Nanoliter und dann erst bist du bei Picoliter und letztlich bei Femtoliter. Das heißt, wir haben jetzt 5-mal durch 1000 geteilt. Heute kann man das MCV apparativ bestimmen. Früher wurde dafür der Hämatokritwert durch die Erythrozytenanzahl geteilt. Wenn du also mathematisch bewandert bist und willst gleich mit den Formeln arbeiten, dann solltest du das vielleicht nochmal aufschreiben oder dir auf der Homepage den Begleittext anschauen. Das Normvolumen beträgt ungefähr 80 bis 96 Femtoliter. Das heißt, die Erythrozyten sind einfach außerhalb jeglicher Vorstellungskraft klein. Man sagt, sie sind normozytär. Wenn sie noch kleiner sind, dann heißen sie mikrozytär. Und falls du fortgeschritten bist, für welche Erkrankung wäre das beispielsweise typisch? Für die Eisenmangelanämie, genau. Sind sie größer, dann heißen sie makrozytär. Du ahnst auch schon die Frage an die Fortgeschrittenen, wann wäre das der Fall? Makrozytäre Eris sprechen zum Beispiel für eine Vitamin B12 oder Folsäuremangelanämie, genau. Gut, kommen wir vom MCV zum MCH. Entsprechend der vorigen Erklärung ist die Abkürzung auch hier wieder ins Deutsche übersetzt und steht für mittleres korpuskuläres Hämoglobin. Die Formel hierfür lautet Hämoglobin geteilt durch Erythrozytenanzahl. Also zur Vorstellung, wie viel Hämoglobin sitzt auf einem Erythrozyten. Die Einheit ist hier Pikogramm. Falls es dich also interessiert, kannst du entsprechend der Erklärung zu Picoliter von eben ableiten, wie man zu so einer kleinen Einheit kommt. Liegt das MCH im Normbereich von 28 bis 32 Pikogramm, spricht man von Normochrom. Ist der durchschnittliche Erythrozyt weniger mit Hämoglobin beladen und damit weniger gefärbt, daher kommt übrigens das Chrom, heißt der Hypochrom und im umgekehrten Fall Hyperchrom. Ja, wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Lerntipp für dich. Also wenn du die Werte ganz genau wissen möchtest, dann lernst du 80 bis 96 Femtoliter für MCV und 28 bis 32 Pikogramm für MCH. Etwas einfacher ist Folgendes. Du merkst dir, MCV beträgt im Durchschnitt ungefähr 90 Femtoliter. Weicht es mindestens 10% ab, sind die Eris mikro- bzw. makrozytär. Und genauso kannst du es mit dem MCH machen. Durchschnitt 30 Pikogramm, bei einer Abweichung um mindestens 10% Hypo- bzw. Hyperchrom. Das ist vielleicht eine kleine Hilfe für die, die sagen, oh, war ja so viele Zahlen. Okay, kommen wir noch zu einem weiteren Wert, dem MCHC. Und falls dir jetzt schon schwindelig wird von den ganzen Werten, dann atme mal tief durch, denn MCHC ist nicht so relevant. Warum, erkläre ich gleich. Ich will diesen Wert trotzdem nicht weglassen, weil ich weiß, dass viele darüber grübeln, nicht verstehen und nachdenken, wie kann ich mir das merken. Also, jetzt nur zum Verständnis, hoffentlich zumindest, und nicht unbedingt zum Auswendiglernen. MCHC ist die Abkürzung für mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration. Der Normwert beträgt 330 Gramm pro Liter Erythrozyten, also nicht pro Liter Blut, sondern tatsächlich pro Liter Erythrozyten, beziehungsweise 33 Gramm pro Deziliter. Das bedeutet, die MCHC zeigt uns, dass im Normalfall circa ein Drittel der Erythrozytenmasse aus Hämoglobin besteht. Berechnet wird sie, indem man den Wert für Hämoglobin teilt durch Hämatokrit. Und falls du jetzt die Folien mitgeschrieben hast oder dir das nochmal im Begleittext anschaust und mathematisch ein bisschen mit den Formeln bewandert bist, dann siehst du anhand der Formeln, dass hier eigentlich MCH durch MCV geteilt wird. Also die beiden werden ins Verhältnis gesetzt. Und das erklärt jetzt, warum die MCHC eigentlich entbehrlich ist. Denn bei vielen Erkrankungen sinken oder steigen beide Werte gleichzeitig, sodass dann MCHC trotzdem im Normbereich sein kann. Keine Sorge, wir machen mal ein Beispiel. Wenn du fortgeschritten bist, überleg mal, was passiert bei Eisenmangelanämie. Sowohl MCH sinkt, als auch MCV sinkt. Das heißt also, MCHC bliebe unverändert. Und wenn man das jetzt mal mit Zahlenbeispielen macht, wenn wir jetzt von 30 und 90 ausgehen, als die beiden Werte, die wir uns gerade als Lerntipp gemerkt haben, würden wir rechnen, 30 geteilt durch 90 beim Gesunden, kommt man auf 0,33 bzw. 33%. Also das, was wir gerade gesagt haben. Ein Drittel der Erythrozyten sind mit Hämoglobin beladen. Oder der Erythrozytenmasse, muss man dazu sagen. Wenn jetzt beide Werte sinken, wir könnten jetzt mal beispielsweise sagen, MCH sinkt auf 24 und MCV auf 72, dann hätten wir 24 geteilt durch 72 und wenn du das in den Taschenrechner eingibst, dann kommt auch wieder 0,33 raus. Das heißt, wir haben eine mikrozytäre und hypochrome Anämie, aber der MCHC würde uns das überhaupt nicht anzeigen. Gut, weg von der Mathematik, ich schweife schon wieder ab. MCHC besagt in der Regel also, dass ein Drittel der Erythrozytenmasse aus Hämoglobin besteht und damit sollte es eigentlich gut sein. In vielen Blutbildern wird der MCHC oder die MCHC auch gar nicht angegeben. Gut, kommen wir zum großen Blutbild. Beim großen Blutbild wird zusätzlich das weiße Differentialblutbild erstellt. Das heißt, die Untergruppen der Leukozyten werden bestimmt. Erinnerst du dich an die Eselsbrücke mit den Affen und Bananen? Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, dass im Logo der Wissensreise ein Affe mit im Spiel ist? Ah, ich schweife schon wieder ab. Es ist, glaube ich, zu warm. Also, Never Let Sweet Monkeys Eat Bananas haben wir in der letzten Folge schon wiederholt. Also verschone ich dich diesmal damit. Veränderungen im weißen Differentialblutbild können auf verschiedene Ursachen hinweisen. Es könnte sich zum Beispiel um eine bakterielle Infektion handeln. Und falls du fortgeschritten bist, drück auf Pause und überlege, welche Leukozyten in welcher Infektionsphase erhöht sind. Bei einer bakteriellen Infektion herrscht meist eine Leukozytose vor. Der typische Verlauf sieht wie folgt aus. Es gibt natürlich auch wieder andersartige Verläufe. Man teilt ein in die neutrophile Kampfphase, die monozytäre Überwindungsphase und die lymphozytär-eosinophile Heilphase. Das heißt, im ersten Stadium sind die Granulozyten als erste Kämpfer erhöht. Und normalerweise ja erstmal die segmentkernigen, also die reifen Granulozyten. Wenn die es aber alleine nicht mehr schaffen, dann werden neue Granulozyten gebildet. Das heißt, die Anzahl der Stabkernigen steigt an. Und das ist dann unsere bekannte Linksverschiebung, die die akute Phase einer bakteriellen Entzündung anzeigt. Nach dieser neutrophilen Kampfphase kommt die monozytäre Überwindungsphase. Das heißt, so zwischen dem 4. und 7. Tag einer bakteriellen Infektion erhöht sich die Monozytenanzahl. Und danach kommt es dann zur Erhöhung der Lymphozyten, also einer Lymphozytose, und zur Eosinophilie, weil, du weißt es schon, die Eosinophilen die Immunkomplexe aufräumen. Und deshalb nennt man das lymphozytäre eosinophile Heilphase. Bei viralen Infektionen sieht es etwas anders aus. Kennst du noch die Besonderheit von Viren im Gegensatz zu Bakterien? Viren brauchen Wirtszellen, um sich zu vermehren. Sie besiedeln also meistens Zellen, und zwar Abwehrzellen, also Leukozyten. Meist sind es Monozyten, die den Erreger phagozytieren und sich dann auch gleich meist selbst dabei vernichten. Deshalb kommt es bei viralen Infektionen typischerweise zu Leukopenie. Aber auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel. Das weiße Differentialblutbild kann in sich aber auch bei anderen Ursachen verändert sein. Zum Beispiel bei Stress. Hier wäre ein erhöhter Cortisolspiegel zu nennen. Das schauen wir uns aber bei der Endokrinologie nochmal an. Leukämie, immunsuppressive Therapie, granulomatöse Erkrankungen wie Tuberkulose. Bei diesen Erkrankungen werden vor allem die Monozyten verändert. Bei Leukämie können natürlich alle Zellen betroffen sein. Und bei Allergien wären insbesondere die Eosinophilen erhöht, eventuell auch die Basophilen. Gut, ich denke, die Folge heute war sehr zahlenlastig. Deshalb will ich nicht übertreiben und beende sie an dieser Stelle. Möchtest du viele weitere Folgen? Dann unterstütze meine Arbeit gerne durch eine Mitgliedschaft auf Steady. Ich freue mich über eure Kommentare, E-Mails, über neue Abonnenten und Coaches und vor allem auf die nächste Folge. In diesem Sinne, viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Tschüss!
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.